Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur 79. Folge des Computer Club 2. Die Zeit verrinnt wahnsinnig schnell. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die kleinen Audiodat-Zuschauer.
Die kleine Gruppe der Audiodat-Zuschauer.
Ja, ich wollte dir doch die Chance lassen, dass du mich verbessern kannst.
Danke, ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier neben dem Kollegen Back, der mir die Chance gegeben hat.
Ja, so bin ich.
Hervorragend. So.
Wir machen heute etwas über eine studentische Veranstaltung in Saarbrücken. Dabei geht es darum, dass man die E-Mails doch ein bisschen mehr verschlüsseln sollte und dass man sie vor allen Dingen mit dem richtigen Absender versehen sollte,
naja,
dass man
nicht
das herauskriegen kann.
Dass sie irgendwo sicher werden, dass man sicher sein kann, dass der Absender, der vorgibt, der Absender zu sein, auch wirklich der richtige Absender ist.
Ja. Und dann werden wir jetzt ein Gespräch machen, weit raus. Das ist noch, glaube ich, noch in Europa. Aber es ist kein Euro-Europa, sondern es ist im Mittelmeer. Die Insel heißt Malta. Und da begrüßen wir einen Rechtsanwalt, der sich mit den vielen Themen der Vorratsdatenspeicherung auseinandergesetzt hat.
Guten Tag, Meinhard Starostik. Wie ist das Wetter da unten?
Ja, hallo, ich grüße zurück nach Köln. Wir haben hier etwas über 20 Grad, sonnig, und das Mittelmeer war heute Morgen so bei 15 Grad. Man konnte also gut schwimmen gehen.
Aha. Toll.
Schön. Kann man doch schwimmen auf Vorrat? Nö, ne?
Nee, das muss man immer abarbeiten, ja, wenn es ansteht.
Aber Daten speichern kann man ja auf Vorrat. Das heißt, eigentlich sollte man es meiner Meinung nach nicht können, aber es wird ja nun getan. Was ist das eigentlich, was da geschieht?
Mit dem Gesetz, das der Bundestag am 9.11. beschlossen hat und das jetzt dem Bundesrat vorliegt, wo das Land Berlin nochmal versuchen will, ein Vermittlungsverfahren einzuleiten, geht es um mehrere Maßnahmen, unter anderem auch um die Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass Nutzerdaten eines Telefonates, wer hat wen angerufen, zu welcher Zeit und wie lange, oder auch die Nutzungsdaten einer Internetnutzung, wer hat sich mit welcher IP-Adresse eingeloggt und wer hat seine Mails abgerufen, unter welcher IP-Adresse, wer hat wem eine E-Mail geschickt, dass alle diese Daten gespeichert werden. Bei Handys kommt noch hinzu, dass auch gespeichert werden soll, in welcher Funkzelle des Mobilfunknetzes das Gespräch begonnen wurde. Diese Daten müssen Firmen, die die Dienste zur Verfügung stellen, jeweils 6 Monate lang speichern und haben nach Ablauf der 6-Monatsfrist dann 1 Monat Zeit, wieder zu löschen. Also insgesamt reden wir eigentlich über einen Speicherzeitraum von 7 Monaten.
Mhm.
Und die Firmen müssen diese Daten vorrätig halten, um sie dann den zuständigen Behörden, das sind sowohl Strafermittlungsbehörden wie die Staatsanwaltschaft oder deren Hilfsbeamte, also auch die Polizei, als auch den Geheimdiensten, dem Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, zur Verfügung zu stellen, wenn diese eine berechtigte Anforderung.
Möchte ich mal ganz kurz einhaken, Herr Starostik. Ich habe jetzt ganz neu gehört, dass man mittlerweile im Bundesrat darüber debattiert, ob man diese Daten nicht auch berechtigten Rechteinhabern zur Verfügung stellt. Das heißt also, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo etwas vollkommen schief läuft, wenn also eine Firma, die Musik über das Internet vertreibt, beziehungsweise wenn ich Musik aus dem Internet herunterlade und ich bin nicht dazu berechtigt, dass die dann an diese Daten auch heran können. Ist das auch schon bis zu Ihnen nach Malta gedrungen? Denn ich finde das ja unglaubliche Schweinerei, was die vorhaben.
Ja, das ist ein großes Thema bei diesem Gesetz. Der Bundestag hat das extra rausgelassen. Also es geht darum, ob jemand, der zivilrechtliche Ansprüche geltend machen will, wie so eine Musikverwertungsfirma oder ein Schallplattenlabel, das sagt, hier ist meine Musik heruntergeladen worden, ich will Geld dafür haben, dass man diesen zivilrechtlich Nutzungsberechtigten diese Daten auch zur Verfügung stellt, das hat der Bundestag ausdrücklich nicht geregelt. Der Rechtsausschuss des Bundesrates hat aber in seinem Kommentar bei Übermittlung des, der Rechtsausschuss des Bundestages, hat in seinem Kommentar bei Übermittlung des Gesetzes an den Bundesrat genau darauf hingewiesen, und hat darauf hingewiesen, dass man das doch jetzt oder später bei einer Neufassung des Gesetzes bitte berücksichtigen möge, um die Rechtsverfolgung in gerichtlichen Verfahren erleichtern. Das heißt also, die Vorratsdatenspeicherung kriegt einen ganz anderen Schwenk, als sie ursprünglich in der EU-Richtlinie hatte.
Schrecklich. Was ist eigentlich mit dem Provider? Wem gehören eigentlich diese Daten, die da aufgezeichnet werden? Gehören die dem Provider und er muss dann die entsprechenden Anfragen rausgeben? Oder wem gehören die?
Ja, die Daten gehören dem Provider. Der muss die speichern.
Und das heißt?
Und da ist natürlich auch die nächste große Gefahr. Ne?
Wird auch reingucken wollen, oder?
Ja, oder ich sage mal, es eröffnet sich ein neues Kriminalitätsfeld. Nicht?
Ja.
Damit kann man ja Geld verdienen,
ja,
die
klar.
Daten zu handeln.
Ja, klar.
Nicht?
Darf er das denn?
Nicht, nein, natürlich darf er es nicht.
Aber wenn der Provider, der wird
aber
dafür.
Gelegenheit schafft Diebe.
Ja, der Provider wird ja dafür entschädigt, aber in einer Höhe, die seine Kosten bei Weitem nicht deckt. Pro Fall hat er so und so viel Euro, die er da bekommt. Das heißt also, seine Begehrlichkeit, seine Kosten zu decken, die ist nach wie vor da. Und wenn nun die Möglichkeit besteht, dass man diese Daten in irgendeiner Art weiterverwerten kann, wird es sicherlich in dem einen oder anderen Fall dazu kommen. Auf jeden Fall, die Plattform ist geschaffen damit.
Ja, ich sage ja, es ist die Gelegenheit geschaffen für eine neue Art der Kriminalität des Handels mit Daten, die vorher nicht da waren, gespeichert waren.
Wie kann ich mich dagegen wehren? Das ging ein solches Gesetz gar nicht wahrscheinlich.
Naja, ich vertrete ja beim Bundesverfassungsgericht, wenn das Gesetz denn im Bundesgesetzblatt verkündet sein wird, die Verfassungsbeschwerde von inzwischen über 15.000 Beschwerdeführern, die sich bei dem Gesetz, das der Bundestag am 9.11. beschlossen hat, erstmal nur gegen diese Regelung zur Vorratsdatenspeicherung wehren wollen. Nur dagegen richtet sich diese Verfassungsbeschwerde. Es gibt auch andere Regelungen, mit denen man nicht einverstanden sein kann, aber diese Verfassungsbeschwerde richtet sich nur dagegen. Ich denke eigentlich, dass nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch große Erfolgsaussichten bestehen, selbst wenn die Schwierigkeit besteht, dass ja dieses Gesetz aufgrund einer EU-Richtlinie erlassen wurde. Da immer die Frage ist, wer ist denn zuständig? Ist das Bundesverfassungsgericht zuständig oder muss man den Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene erlangen?
Mhm.
Der Bundestag ist ja weit über die Vorgaben der EU-Richtlinie hinausgegangen und hat die Weitergabe der Daten eben auch für den Fall einfacher Gesetzesverstöße geregelt, während die EU-Richtlinie das nur bei schweren Verstößen vorschrieb.
Mhm. Kann man dieser Klage noch beitreten?
Ja, wir haben die Frist bis zum 24.12. verlängert.
Mhm.
Und Mann oder Frau kann da gerne noch beitreten.
Wie geht das?
Die Einzelheiten sind auf der Homepage von unter www.vorratsdatenspeicherung.de zu finden.
Was sehen Sie denn? Sie sagten eben schon, dass Sie so in etwa erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht möglicherweise hier sagt, also ganz so schlimm dürft ihr die Sache nicht veranstalten. Was sehen Sie denn, wenn so etwas geschieht? Wenn das Bundesverfassungsgericht wirklich sagen würde, Ihre Klage stattgeben würde, zumindest in Teilen, was dann passiert? Gibt der Staat auf? Gibt ein Herr Schäuble, der ja meiner persönlichen Meinung nach dahinter steckt, auf? Oder ist dieses Thema damit dann noch lange nicht erledigt?
Nein, das Thema ist meines Erachtens, das ist jetzt eine politische Frage, aber politisch ist das lange noch nicht erledigt, denn im Moment ist der Lärm ja groß darum, alle technischen Möglichkeiten, die bestehen, der Datensammlung bis eben zur Online-Durchsuchung auszunutzen. Und ich gehe nicht davon aus, dass im Fall, dass das Bundesverfassungsgericht wagt, einzelne Regelungen des Gesetzes verfassungswidrig, dass die politischen Kräfte, die dahinter stehen, aufgeben werden. Nein, nein.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war jetzt wieder mal ein Abenteuer. Wir haben also aus Deutschland raustelefoniert. War ein bisschen technische Schwierigkeiten dabei, aber Malta ist ja nun eine schöne Insel und wir wünschen Ihnen ein paar schöne Sonnentage, die wir hier im Nebel verbringen werden.
Herzlichen Dank zurück nach Köln und herzlichen Dank für die Gelegenheit zu dem Gespräch. Und ich wünsche Ihnen ab morgen dann auch Sonne, okay?
Ja, danke.
Danke.
Ja.
Tschüss.
Wiederhören.
Mittlerweile haben wir fast so etwas wie eine Mitarbeiterin, die in Saarbrücken an der Universität sitzt. Das ist Friederike Meyer zu Tittingdorf. Sie ist die Pressechefin dort und sie versorgt uns immer mit sehr schönen Themen, so auch heute. Und in der E-Mail habe ich gelesen, die ging auch weiter an unseren Gesprächspartner, das ist Raphael Reischuk. Und sie hat ihn aufgefordert, das so zu erklären für unsere Zuhörer, so wie er es ihr erklärt hat. Dann wäre das Ganze gut. Guten Morgen, Raphael Reischuk.
Guten Morgen.
Heute mal nach Lübeck, aber es geht heute wieder nach Saarbrücken zurück, ne?
Richtig, gleich geht's wieder auf die Autobahn.
Oje, oje, oje. So, es geht um eine Key-Signing-Party der Informatik und mehr Sicherheit für elektronische Post. Ist das jetzt so ein Aufruf, dass die Leute verschlüsseln sollen, endlich mal ihre E-Mails. Ich muss gestehen, ich tue es auch noch nicht.
Ja, die Verschlüsselung ist eine Komponente, die wir dem interessierten E-Mail-Benutzer mitgeben wollen. Aber die wichtigere Komponente möglicherweise ist die Sicherstellung der Identität. Das heißt, wenn ich eine E-Mail bekomme, möchte ich sicher sein, dass der Absender auch der ist, der er vorgibt zu sein.
Aber technische Möglichkeiten dafür haben wir doch noch gar nicht.
Naja, ich habe zunächst mal den Namen und der Name steht im Personalausweis drin und wenn ich mich mit diesem Namen ausweise, dann kann ich überprüfen, ob dieser Name wirklich auch dann eben zu dieser Person gehört.
Ja, aber wenn ich eine E-Mail bekomme, sehe ich keinen Personalausweis und den Absender einer E-Mail, nun, da habe ich Tools, da kann ich alles Mögliche reinpflegen.
Ganz genau, das ist das Problem. Man kann also beliebige Identitäten vorgaukeln. Und nun gibt es eben ein Verfahren, das den Namen in diese E-Mail reinschreibt und dann sozusagen die E-Mail digital unterschreibt, sodass der Name im Nachhinein nicht mehr geändert werden kann.
Wäre das nicht sowieso viel besser, wir hätten eine digitale Unterschrift, wenn die nicht so verwässert geworden wäre?
Naja, das ist ja schon eine Form der digitalen Unterschrift, eben jetzt bezogen auf den E-Mail-Verkehr.
Mhm. Und was machen Sie da in Saarbrücken da von 15 bis 19 Uhr? Diese Party, ich kenne eine LAN-Party, aber jetzt eine Key-Signing-Party. Was passiert da?
Ja, wir bieten von 15 bis 19 Uhr die Möglichkeit, interessierten E-Mail-Benutzern ihre Identität zu beglaubigen. Das heißt also, wir haben Notare dort sitzen, die...
Richtige Notare?
Ja, wir nennen das, wird Notare genannt. Es sind keine richtigen Notare, wie man es aus dem juristischen Sinn kennt. Es sind eben Personen, die ihre Identität schon haben beglaubigen lassen und jetzt einen sehr hohen Status erreicht haben. Diese Personen können jetzt eben mit Kopien der Personalausweise und den Personen selbst natürlich dann die Identität beglaubigen und wenn das eben oft genug passiert ist, also wenn genug Notare so einen Gast auf der Key-Signing-Party dann beglaubigt haben, dann ist seine Identität eben gesichert sozusagen und beglaubigt.
Dann können die Leute in Saarbrücken zumindest hin und her sich E-Mails schreiben, die sicher sind. Was mache ich denn in Köln?
Ja, in Köln ist natürlich das Problem, dass der Weg nach Saarbrücken etwas weiter ist. Sie müssten natürlich in der Tat persönlich vorbeikommen. Der ganze Sicherheitsaspekt wird wirklich groß geschrieben. Das heißt, es geht wirklich um persönliche Kontrolle. Man muss also persönlich sich ausweisen und eben auch unterschreiben vor Ort.
Kann das denn sein, dass sowas Schule macht, dass es durchs Land zieht?
Ja, davon gehen wir aus. Deswegen wollen wir Saarbrücker da eben auch wirklich eine große Vorreiterrolle einnehmen, da wir Informatiker eben glauben, dass das eine Technologie ist, die wir voranbringen müssen, da sie eben mathematisch, technisch gesehen hochinteressant ist und nach dem derzeitigen Stand der Forschung wirklich als absolut sicher angesehen wird.
Herr Reichuk, ich muss nochmal nachbohren. Wie funktioniert es denn nun wirklich? Wenn ich also jetzt eine solche digitale Identität von Ihnen bestätigt habe, was mache ich dann? Wie versende ich dann meine Mail? Und wie kann der Empfänger sicher sein, dass ich es nun bin, der die geschickt hat?
Ja, das können wir vergleichen mit dem Online-Banking. Wenn Sie sich vorstellen, Sie besuchen eine Webseite einer großen Bank, dann sehen Sie ein Zertifikat. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass es sich wirklich um die Website der großen Bank handelt. Die Idee bei dem Zertifikat ist einfach die, jeder kann überprüfen, ob das Zertifikat echt ist, aber nur eine Person kann das Zertifikat ausstellen. Genauso läuft es bei den E-Mails auch. Nur eine Person kann die E-Mail digital unterschreiben, aber alle Empfänger können die Identität überprüfen.
Und da gibt es keine Möglichkeit, so eine Mail abzufangen und dahinter zu kommen, wie denn das geschieht?
Diese Möglichkeit gibt es nach dem Stand der Technik derzeit nicht, da sich also einfach, stellen Sie sich das einfach so vor, ich gebe Ihnen zwei Zahlen, die müssen Sie multiplizieren miteinander und Sie sagen mir das Ergebnis, das ist ganz einfach. Gebe ich Ihnen aber nur die große Zahl, sozusagen das Produkt der beiden kleineren Zahlen, wird es Ihnen schwer fallen, deutlich schwerer fallen, die beiden Zahlen, die ich anfangs verwendet habe, herauszubekommen.
Wird denn dieser Schlüssel jedes Mal geändert oder bleibt er immer gleich?
Also dieses Schlüsselpaar, man hat einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel, das wird also alles automatisch generiert, wird nach einem Jahr, läuft er ab und dann wird er neu beantragt. Das hat eben auch Sicherheitsgründe, die nicht unbedingt notwendig wären, aber es kann natürlich ein Problem geben, wenn ein Benutzer dann mal nicht ehrlich ist, dann hat man eben die Möglichkeit, nach einem Jahr spätestens diesen Fehler aufzudecken.
Gibt es einen Hauptschlüsselverwalter mit besonders gutem Leumund?
Ja, das gibt es. Es gibt also verschiedene Firmen, die teils entgeltlich, teils unentgeltlich, also diese Dienstleistung anbieten. Das heißt, man geht dann dorthin und die stellen einem dann so ein Schlüsselpaar aus.
Wer ist denn das, diese Firmen?
Naja, diese eine Firma heißt Forti, die sitzt also in den USA und hat den tollen Vorteil, dass die gängigen E-Mail-Programme das sogenannte Root-Zertifikat eingebaut haben. Das heißt, man kann wirklich automatisch überprüfen, ob eine E-Mail, die von einem Forti-User verschickt wurde, wirklich echt ist. Dann gibt es darüber hinaus noch CA Cert, das ist also eine freie Community, wo man das Ganze eben genauso haben kann.
Mhm. Kostenlos.
Kostenlos auch, genau. Mhm. Also sie sind beide kostenlos. Und
ja. Denn ich glaube, wenn das auch noch was kostet, dass dann noch weniger verschlüsselt werden. Denn es ist ziemlich schwerfällig. Also ich sehe es ja an mir. Ich könnte mich da schon mal informieren und sagen, jetzt wird alles verschlüsselt. Die E-Mail so, irgendwie vergesse ich das dann immer wieder.
Ja, schwerfällig ist eigentlich nur, die Person davon zu überzeugen. Denn es ist letzten Endes ganz einfach. Sie kommen zu unserer Key-Signing-Party hin. Wir beglaubigen Sie, wir machen das alles für Sie, wir zeigen Ihnen am Rechner, wie es funktioniert. Dann laden Sie sich den Schlüssel runter aus dem Netz von eben dieser Firma und dann ist der automatisch installiert. Und ab dann können Sie also jederzeit diese Features nutzen.
Können wir da ein Geschäft draus machen? Ich bin am 17. und 18. in Saarbrücken, in Schloss Dagstuhl, also in der Nähe von Saarbrücken. Können Sie mir das da zeigen dann?
Das können wir machen. Wenn Sie vorbeikommen und wir genug Notare dann an dem Tag da haben, dafür könnte ich sorgen, dann könnten wir das bei Ihnen auch machen, natürlich.
Prima. So, und wie viele Leute erwarten Sie denn da am, wann ist es? Am 29. November.
Am Donnerstag, genau. Am Donnerstag. Ich habe bis jetzt 100 Anmeldungen und habe aber schon von deutlich mehr Personen noch gehört, dass sie eben auch kommen, aber sich noch nicht angemeldet haben. Und ja, wir hoffen eben auch, dass wir noch spontan Saarbrücker überzeugen können, das zu nutzen.
Ich habe noch eine Frage zu der Abwärtskompatibilität. Wenn ich also jetzt eine solche E-Mail versende an jemanden, der nicht an diesem Verfahren teilnimmt, was passiert bei dem? Was erscheint bei dem? Kann er es normal lesen oder hat er Probleme?
Genau, auch hier unterscheiden wir wieder zwischen eben Verschlüsselung und einfach nur Identitätsfeststellung. Wenn ich eine E-Mail verschicke, wo ich einfach nur meine Identität beglaubige, also wenn ich die E-Mail digital unterschreibe, kann, und das ist auch der Sinn der Sache, jeder Empfänger natürlich sofort erkennen, diese Person ist wirklich die Person, die er vorgibt zu sein. Das ist also unabhängig davon, ob mein Empfänger an der Geschichte teilnimmt. Verschlüsselung geht allerdings nur, wenn beide Seiten dran teilnehmen.
Und welche Verschlüsselungsverfahren funktionieren mit Ihrem Verfahren?
Was jetzt benutzt wird, ist eine Erweiterung es basiert, sagen wir mal, auf dem berühmten RSA-Verfahren, was eben durch, ganz primitiv erklärt, durch Primzahlen funktioniert, die man eben miteinander multipliziert und damit eben es schafft, sozusagen auf eine große Zahl zu kommen, aber eben von dieser großen Zahl nicht runterzukommen auf zwei kleinere Zahlen.
Bei Pretty Good Privacy von dem Herrn Zimmermann, das war ja damals eins der ersten Verschlüsselungsverfahren für E-Mails, da munkelte man, weil ja der Schlüssel immer 56 Bit lang war und plötzlich war er 128 Bit lang. Kurz vorher wurde die Firma verkauft und da munkelte man, da hat wohl Symantec, glaube ich, den Amerikanern hinten ein kleines Loch gebohrt, damit die jetzt die E-Mails doch noch lesen können, wenn die mit einem 128er Schlüssel daherkommen. Kann das sein oder ist das Gespinst?
Also es hängt natürlich immer von der aktuellen Rechenleistung ab, die wir aufbringen können. In der Tat ist es so, dass man 128-Bit-Schlüssellänge mit großem Aufwand in der Tat knacken kann, mit sehr großem Aufwand. Allerdings sind ja die Schlüssellängen bei dem Verfahren, was wir verwenden, also 2000, 4000 Bit lang. Das heißt, da ist das nach dem Stand der Technik mit allen Rechnern, die wir im Moment zur Verfügung haben, in weniger als ein paar Millionen Jahren nicht denkbar.
Okay, vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß bei Ihrer Aktion. Und vielleicht kommt sie auch mal hier nach Köln rüber geschwappt.
Gute Heimfahrt.
Ja. Danke sehr. Ja.
Tschüss. Tschüss.
Immer öfter passiert es, dass das Internet nicht nur zu unserer Freude, sondern auch zu unserem Ärger und teilweise sogar zum Schaden gereicht. Wolfgang Back ist das auch schon passiert. Ja, er hat sich nach seinen Ahnen erkundigen wollen und anschließend hat er ein Abo abgeschlossen. Warum hast du denn da ein Abo abgeschlossen?
Ich habe eigentlich gar kein Abo abgeschlossen, sondern ich wollte mal gucken, wo mein Name Back herkommt, ob er wirklich was mit dem Bäcker zu tun hat oder von Backup. Vielleicht oder von der Backstube oder vom Backpulver oder von Back die Badehose ein.
Von der Tastatur, da ist so eine Backtaste drauf.
Ja. Und dachte, das guckst du dir mal an. Und plötzlich, bumm, hatte ich wohl irgendwo hingeklickt, ohne dass ich mir es genauer angesehen habe. Ich habe das nachher nochmal wiederholt. Ich hätte drauf kommen können. Also wenn ich da richtig Einhalt geboten hätte. Und dann habe ich auch eine Abmahnung gekriegt von einem Herrn Höller aus Bonn. Die haben viele gekriegt, diese Abmahnung. Das ist ein Rechtsanwalt. Und dem habe ich nur zurückgeschrieben, ich würde das zur Anzeige bringen.
Und der zittert jetzt noch.
Und da kam nichts mehr. Vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht. Dann bringe ich es wirklich zur Anzeige. Und dann habe ich noch eine Abmahnung gekriegt, weil ich einen Namen, das war damals Medidat, falsch benutzt habe für ein Programm, das war geschützt und da sollte ich 1600 Euro bezahlen. Auch die habe ich nicht bezahlt, weil ich nachweisen konnte, dass ich da überhaupt keinen wirtschaftlichen Vorteil davon hatte.
Wir haben am Telefon Thomas Pratler von der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pratler, sagen Sie mal, kann man denn einfach jemanden abmahnen, beziehungsweise nicht nur abmahnen, sondern einfach jemanden sagen, pass auf, du hast jetzt irgendwo hier draufgeklickt, da hast du keinen Vertrag vorher lesen müssen oder irgendwelchen Bestimmungen zustimmen müssen. So, und jetzt zahlst du monatlich für, was weiß ich, wie lange Zeit so und so viel Beiträge. Geht das einfach so?
Also versuchen kann man das bestimmt. Und das ist ja auch genau das, was Sie eben versuchen. So ist es ja auch in jedem anderen Rechtsstreit, dass der Anwalt eine Rechnung stellt und eben eine Forderung aufstellt, ob die natürlich letztendlich berechtigt ist und derjenige wirklich bezahlen muss, das ist dann eine ganz andere Frage und da scheiden sich dann die Geister.
Nun, da kommt auch oft bei raus, dass irgendjemand bezahlen muss, dass die Richter da gar nicht so zimperlich sind, dass sie sagen, jawohl, der Bursche hat einen Vertrag abgeschlossen, also muss er bezahlen. Oder hat sich das geändert?
Also zu diesen speziellen Problemen der Kostenfallen im Internet ist es so, dass es bis jetzt nur ein Urteil überhaupt gibt, was veröffentlicht wurde. Und da war es so, dass das Gericht ganz klar gesagt hat, nein, hier muss nicht bezahlt werden. Eben weil der Preis so versteckt war und nur in AGB überhaupt auffindbar war, da hat das Gericht also gesagt, kein Vertrag und deswegen auch keine Zahlungspflicht.
Kennen Sie eigentlich meinen Fall da mit diesen Heraldik-Leuten da? Die 60 Euro wollen die haben für einen Jahresbeitrag, dass man da mal gucken kann, wo der Name Back herkommt. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige, ne?
Nee, also zu diesem Thema und gerade zu dieser Ahnenforschungsgeschichte, da gibt es also wirklich Hunderte bis Tausende von Beschwerden. Da fallen die Leute also reihenweise drauf rein, auf diese Falle, die da aufgestellt wird.
Ich sehe oft in Beratungssendungen oder auch in Zeitschriften, wenn man in eine solche Falle getappt ist, dann möge man unverzüglich Widerspruch einlegen und was weiß ich nicht alles. Ich persönlich bin da ganz anderer Meinung. Wenn doch jemand meint, ich müsste irgendetwas bezahlen, dann soll er doch bitte schön klagen. Bei mir wandern solche Sachen grundsätzlich in Papierkorb und zwar unbeantwortet, weil ich lasse mich ja noch nicht als Knecht zum Schreiben für irgendwelche Leute, die von mir Geld haben wollen, zwingen. Und wenn sie dann klagen, dann kann man die Sache doch noch klären. Oder sehen Sie das anders?
Da haben Sie in gewisser Weise recht. Also natürlich kann man sich nicht von jedem zwingen lassen, tätig zu werden, nur weil der sonst für eine Forderung eben stellt. Man muss allerdings auch der Gefahr ins Auge sehen, dass vielleicht mal tatsächlich ein Gericht sagt, nein, hier hätte man den Preis erkennen müssen und deswegen ist ein Vertrag zustande gekommen, was ja übers Internet auch ganz einfach möglich ist. Und da sollte man dann zumindest vorweisen können, ich habe mich dagegen gewehrt und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, für den Fall sollte man von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, was einem ja gesetzlich zusteht, was man dann aber, wenn das zum Gerichtstermin kommen würde, dann eben nicht mehr möglich wäre, weil die Frist abgelaufen ist und dem kann man eben dadurch entgehen, dass man einfach einmal sich an das Unternehmen wendet und eben darlegt, dass man keinen kostenpflichtigen Vertrag schließen wollte und den Preis nicht gesehen hat, zeitgleich eben von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht und dann kann man wirklich den Rest ignorieren.
Gut, das Widerrufsrecht muss ich innerhalb von 14 Tagen laut diesem Fernabsatzgesetz oder wie das heißt, tätig werden. Muss ich einen Nachweis dafür haben? Wahrscheinlich doch. Ich muss zwar nicht per Einschreiben, sondern mit normalen Prüfkündigen, aber dann weiß ich ja gar nicht, ob der da angekommen ist. Zumindest kann ich es nicht nachweisen bei Gericht.
Genau, deswegen empfehlen wir auch, wenn man es macht, dann auch mit Einschreiben Rückschein zu machen, damit man eben einen Beweis dafür hat, dass man wirklich was dahin geschickt hat. Am besten ist dann sogar noch, wenn Sie jemanden haben, der dabei war und gesehen hat, wie Sie es eingepackt haben, das Widerspruchsschreiben, damit auch wirklich jemand noch bezeugen kann, dass Sie einen Widerspruch
verschickt haben. Und wer zahlt mir die 4,80 Euro, die das kostet? Wer zahlt mir die?
Wenn ich da werden Sie dann
keinen finden, Zweifel, ne?
Keinen finden, der Ihnen das dann ersetzt, das ist richtig.
Und wenn ich so 20 von dieser Sorte habe, dann kann das ganz schön teuer werden. Gibt es da eigentlich was Neues irgendwie in Gedanken? Also ich habe schon öfter gehört, dass die erste Abmahnung, dass die kostenlos sein soll oder dass die erste Abmahnung nicht mehr als 50 Euro kosten darf. Aber was man so hört, das liegt ja immer so um die 1600 Euro herum, die da so rumgeistern.
Ja, das sind aber zwei verschiedene Baustellen. Also diese Rechnungen, das ist eine ganz normale Rechnung. Also es ist genauso, wie wenn man in ein Kaufhaus geht und dann eine Rechnung bekommt. Also die ist in der Tat sowieso eigentlich kostenfrei, vor allen Dingen, wenn man noch nicht in Verzug ist mit irgendeiner Zahlung, dann darf da sowieso niemand was verlangen. Wovon Sie jetzt sprechen, sind Abmahnungen, die halt Rechtsanwälte verschicken, die sich einfach im Internet Leute raussuchen, die zum Beispiel falsch über das Widerspruchsrecht oder Widerrufsrecht belehrt haben und dafür dann eben Kosten geltend machen.
Ja,
und
damit die machen vor allen Dingen immer 100.000 Euro so als Schadensfall. Das machen sie selbst. Klar, ich habe das bei der anderen Abmahnung, habe ich den Schaden auf 1.000 Euro gesetzt. Habe ich selbst gesagt, es wurde kein wirtschaftlicher Schaden angerichtet und maximal 1.000 Euro und er möge seine Gebühren davon von abrechnen. Und da hat er nie mehr zurückgeschrieben.
Ja, das ist sowieso eigentlich das, was wir gewohnt sind, dass eben gerade bei solchen Geschichten, die nicht ganz astrein sind, dann man natürlich auch die gerichtliche Auseinandersetzung dann eben scheut und einfach versucht, die Leute zur Zahlung zu veranlassen, ohne es letztendlich gerichtlich geltend machen zu müssen.
Wie finde ich denn überhaupt Rechtssicherheit? Da ist ja letztens ein Fall bekannt geworden, dass jemand bei eBay Sachen von Bundesfinanzministerium vorgeschriebene Sätze benutzt hat und hinterher hat das Gericht gesagt, nee, Kinder, das ist falsch. Woran kann ich mich überhaupt anlehnen als kleiner Endverbraucher, ohne dass ich rechtlich besonders gut bewandert bin?
Also als Endverbraucher betrifft sie die Problematik eigentlich sowieso nicht. Es geht bei solchen Geschichten und Abmahnungen ja sowieso nur um Gewerbetreibende und die dann eben von anderen Gewerbetreibenden abgemahnt werden können. Oder nicht als Verbraucher.
Aber es werden ja auch Privatleute abgemahnt bei eBay zum Beispiel, wenn die da irgendwelche Sachen da reinschreiben.
Ja genau, weil dann wird behauptet, es wäre eben, man wäre unternehmerisch tätig, was man aber vielleicht gar nicht ist, wenn man jetzt einzelne Stücke verkauft bei eBay und das gar nicht in regelmäßigen Abständen macht oder mit Gewinnerzielungsabsicht, dann ist auch keine Widerrufsbelehrung nötig, sondern man muss einfach nur darauf hinweisen, dass es eben sich um Privatverkauf handelt und dann...
Weil wir gerade dabei sind, lassen Sie mich nochmal eine Frage dazu eBay stellen. Ich lese immer, da schreiben die Leute, nach neuem EU-Recht bin ich verpflichtet, darauf hinzuweisen, keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme und so weiter. Ist doch vollkommener Blödsinn eigentlich, oder?
Es ist halt für die Sicherheit ist es bestimmt besser, wenn man es macht, eben um
aber ja eben kann, den Garantie kann ich doch gar nicht ausschließen und wenn ich Gewährleistung für das, was ich da einstelle, ausschließe, dann ist es doch sowieso ungültig. Muss ich denn überhaupt so etwas reinschreiben, wenn ich ein altes Buch verkaufe oder sowas? Muss ich da sowas gar nicht reinschreiben?
Nicht, wenn Sie von Privat an Privat verkaufen, dann ja. Eigentlich nicht. Aber die Frage ist natürlich, ist das immer so offensichtlich dann, dass Sie Privatverkäufer sind oder nicht? Deswegen so ein Hinweis, dass man es eben privat verkauft und deswegen auch dann keine Garantie übernehmen möchte. Das ja, kann man, damit macht man zumindest nichts verkehrt.
Herr Bratler, wo brennt es denn eigentlich jetzt im Moment bei Ihnen? Was ist denn da jetzt so Abzugfalle im Quadrat so ungefähr?
Also wenn Sie ein spezielles Beispiel meinen, da bleiben eigentlich immer die üblichen Verdächtigen. Wir haben halt so 2, 3, 4 Anbieter, die halt mit sehr vielen Seiten im Netz sind, die dann Lebenserwartungstests oder Hausaufgabenhilfe anbieten oder eben ganz berühmt auch der Routenplaner, wo man eben dann genauso in eine Falle tappt, obwohl man eigentlich der Meinung war, man würde nur eine wie üblich kostenlose Routenplanung in Anspruch nehmen.
Aha, kriegen wir die auch noch weg? So wie die Dialer. Die Dialer sind ja ziemlich tot mittlerweile.
Ja, das liegt ja daran, dass die meisten bei DSL reingehen und sich nicht einwählen.
Mhm. Ja, also die Dialer sind tatsächlich im Moment kein Thema mehr. Diese Kosten fallen allerdings sind jetzt schon seit 2 Jahren Thema und da ja, steht zu befürchten, dass es noch etwas dauert, bis man die tatsächlich dann ja irgendwann mal in den Griff bekommt. Das liegt einfach daran, dass die eben in einer Grauzone, ob rechtswidrig oder rechtmäßig handeln und man halt unheimlich Probleme hat, dagegen vorzugehen, eben auch weil die es gerade drauf anlegen, natürlich auch teilweise der Verantwortung zu entziehen und man zum Beispiel Klagen gar nicht zustellen kann, weil es eben sich nur um eine Briefkastenfirma handelt.
Ja, vielen Dank. Das wird kein Ende nehmen.
Es wird ein Ende nehmen, es wird nur noch ein bisschen dauern.
Ah.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Was hältst du denn von meinem Teehemd, von meinem T-Shirt?
Teehemd? Hm? Ja, ich habe ja auch so ein Teehemd.
Sieht ja gut aus.
Ja,
kommt aber zum Teehemd gehört ja noch eine Kaffeetasse.
Ja, und da gehört auch noch dazu ein Mauspad.
Ja, aber das ist mit Vorsicht zu genießen.
Ja, das ist warum? Wegen der Gesichter der...
Ja, wegen der Gesichter der Moderatoren. Da gibt es ja... Nein. Aber ich glaube, wir sollten unsere Zuhörer mal aufklären, worüber wir eigentlich sprechen.
Ja, und zwar haben wir jetzt auch einen Shop, also wo man sowas kaufen kann, solche sogenannten Fanartikel. Sind wir nicht selbst drauf gekommen auf die Idee, kam eigentlich von außen, wo Leute uns gefragt haben, habt ihr keine Tassen? Mein Freund hat am Montag Geburtstag und das ist ein absoluter CC2-Fan. Ich würde dem gern so eine Tasse kaufen.
Außerdem steht Weihnachten vor der Tür.
Ja, und deshalb haben wir so einen Shop eröffnet. Wir lassen das natürlich machen, wir stricken das nicht selbst. Und wir malen auch das Mausbett nicht selbst an und das Hemd. Das Hemd, also wie gesagt, das stricken wir nicht selbst. Und da kann man sich auf unserer Homepage in den Shop einklinken und mal gucken, ob was dabei ist. Es stehen noch viele, viele Möglichkeiten offen. Ich hätte ja gerne auch so eine kleine Aluminiummappe verkauft für den neuen Reisepass, damit der sicher ist, wo ich den reinstecken kann und keiner kann ihn abhören.
Wir haben unsere Zuhörer jetzt die Möglichkeit zu geben, zu bestellen, damit wir einen ganz, ganz kleinen Obolus
haben. Daumen ist schon oben,
Ruckzucke.
Und fröhliche Weihnachten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.